Naja, so wie wir da jetzt die Kurve bekommen zu Adventsbräuchen, zu Weihnachtstraditionen, zu Weihnachtsgefühlen und Winterorten. Wir möchten Sie mitnehmen, meine Damen und Herren, zu einem Spaziergang. Ja, es ist fast schon ein Jahresendspaziergang mit internationalen Gästen, die mir die Freude gemacht haben, heute Morgen hier ins Studio 1 des Deutschlandfunks nach Köln zu kommen. Ich denke, am allerbesten ist, die stellen sich selber vor.
Buongiorno, ich bin Cristiana Coletti und bin Italienerin, komme aus Italien.
Marianti Milona Kalimera aus Griechenland.
Dzień dobry, Nikolas Antohewicz aus Polen.
Susan Zare ist auch im Studio und ich stellvertrete ein bisschen den Iran.
Williams Davids Amosu aus Nigeria und komme hier aus, lebe hier in Deutschland.
Ich heiße Valentina Smikalina und komme aus Moskau. Здравствуйте.
Da kennen Sie alle unsere Gäste, plus eine Schaltung gleich nach Namibia zu Jana-Marie Backhaus, wenn das alles klappt. Sie sehen also, wir haben uns viel vorgenommen. Schön, dass Sie mit dabei sind und den Sonntagsspaziergang hören. Meine Damen und Herren, Andrea Stopp ist am Mikrofon und freut sich, Sie in die Weihnacht der Welt zu führen. Ja, das ist ja ganz und gar herzerweichend. Ich Sie vorstelle, Valentina Smikalina, erzählen Sie uns, was haben wir da gerade gehört?
Gerade haben wir die zarten Stimmen eines der berühmtesten sowjetischen Kinderchöre gehört. Und im Lied besangen sie die Geschichte eines Tannenbäumchens, das im Wald schlank und grün wuchs und dann den Kinderlein zum Fest eine große Freude gemacht hat.
Die Kleinen sind also noch sehr klein. Ein Lied also noch aus der Ära der Sowjetunion. Da sind sie auch gerade noch geboren, darf ich uns charmanterweise sagen, 1989 in Moskau. Valentina Smekalina, Historikerin, promoviert heute also aus der Russischen Föderation bei uns. Und berichtet und erzählt uns, wie denn Weihnachten dort in Russland so gefeiert wird. Frau Smekalina, so klein die Kinder da sind, war das auch für Sie, als Sie klein waren, ein Weihnachtslied?
Ja, in der Tat, das war mein erstes Weihnachtslied und das ist wahrscheinlich wohl das erste, was die Jüngsten über Weihnachten und über Neujahr mitbekommen zu diesem Thema. Und auch bei vielen Erwachsenen ruft dieses Lied nach wie vor die Gefühle der Kindheit, der Gemütlichkeit und des Festes immer noch.
Gehört also dazu. Und wird genauso heute noch gesungen. Wie gestaltet sich das Weihnachtsfest bei Ihnen in den Weiten Russlands?
Es gehört immer bei einem Kinderfest das Chorowod-Tanzen, das heißt in den Reigen-Tanzen dazu. Aber das war auch nicht immer so. In dem 20. Jahrhundert, als die Kommunisten leider die Religion verfolgten, da waren diese Tannenbaumfeier und Weihnachtsfeier, die bei uns schlicht Jolki genannt werden, also das Wort Jolka bedeutet Fichtenbaum oder Tannenbaum, das wurde für einige Jahre verboten. Und nur Ende der 30er Jahre wurden die Jolki wieder erlaubt. Und der Tradition nach verläuft das so, dass die Kinder tanzen im Reigen und Hand in Hand und dann rufen Väterchen Frost, Djed Morosa Frost ist genannt, und seine Enkelin Snegurochka. Und die kommen dann und verteilen die Geschenke.
Snegurochka, das ist die Enkelin vom Väterchen Frost, das nehmen wir mit. Sie haben uns noch ein weiteres Lied mitgebracht. Worum geht es dort?
Das ist ein Weihnachtslied, gesungen von einem Mönchenchor aus Moskau, aus einem Kloster in Moskau, Sredinsky. Und das Lied heißt Triumphiert und jubelt und kleidet euch in die Gewänder der Freude, weil Herr Christus ist geboren.
Sie hören den Sonntagsspaziergang, meine Damen und Herren. Weihnachten weltweit, das gerade war die Stimme von Valentina Smikalina. Triumphiert und jubelt. Gesungen von Mönchen aus einem Kloster in Moskau, wie wir gerade gehört haben. Wie heißt es?
Sredinsky Kloster.
Das spreche ich lieber nicht aus, dafür haben wir Sie da heute besucht. Genauso wie wir für die italienischen Momente Christiana Coletti heute im Studio haben, die Sie, meine Damen und Herren, auch kennen, ab und zu aus unserem Programm. Sie stammt ja aus Perugia in Italien. Wenn Sie diese russischen Klänge hören, spüren Sie da was in Ihrer italienischen Seele?
Ja, natürlich, durchaus. Also die Sprache klingt wunderschön. Natürlich habe ich auch einen Vorteil, weil ich an der Uni auch ein bisschen Russisch studiert habe. Für alles vergessen. Aber ich finde die Sprache wunderschön. Mm. Und deswegen, und man spürt schon den Schnee, man fühlt sich hier so unterwegs in Sibirien und man sucht eine Hütte und Wärme.
Da werden wir auch gleich dann noch im zweiten Teil der Sendung nach 10, nach 12 dann drauf zu sprechen kommen und eine Schlittenfahrt im Schneesturm unternehmen miteinander. An welchem Ort in Italien, Frau Coletti, würden Sie gerne Weihnachten verbringen?
Also, der Ort, den ich am meisten liebe, ist Assisi, also zu Weihnachten, nicht nur, natürlich. Und Assisi ist in Umbrien. Ich komme aus Perugia. Perugia ist die Hauptstadt Umbriens. Das heißt, ein bisschen fühle ich mich dort zu Hause. Assisi liegt so ungefähr 30 Kilometer entfernt von Perugia und an einem Berghang des Monte Subasio. Und ja, sehr, sehr bekannt. Die Stadt ist die Heimatstadt des heiligen Franziskus und deswegen ist sehr weltweit sehr bekannt. Und deswegen, je nach Saison, gibt es viele Touristen dort unterwegs. Trotzdem zu Weihnachten, wenn man weiß, wann man dahin zu fahren hat, kann man eine Ruhe, eine Stille finden, die so das Besinnliche an Weihnachten
betont. Ist denn dann die berühmte Basilika des heiligen Franziskus für Sie das Ziel, die ja gelitten hat unter dem Erdbeben, glaube ich, 97?
Genau, exakt. Also 97 wurden die Fresko, zum Beispiel die Fresko von Giotto, sehr beschädigt. Aber Gott sei Dank, wunderbare Restauratoren haben das schon längst sozusagen wieder in Ordnung gebracht. Man sieht, wo die Fresken fehlen, aber man kann die Basilika besuchen und einen Eindruck haben.
Und ein paar tausend Meter entfernt gibt es eine Einsiedelei, auf die Sie gerne auch zu sprechen kommen möchten.
Ja, gerne. Und das ist ein anderer Ort, den ich sehr liebe, so ungefähr 4 Kilometer entfernt von Assisi, 800 Meter hoch, ein Klosterbau, so in einer Waldschlucht. Das ist wunderschön, das ist L'Eremo delle Carceri, heißt das, die Einsiedelei. Dort ging immer Francesco, so im 13. Jahrhundert, wenn er Ruhe und Stille haben wollte, und zu meditieren und zu beten. Und das ist wirklich im Wald, und es gab damals nur eine Grotte und eine kleine Kapelle. Und dort kann man, wenn man will, zu Weihnachten um Mitternacht am Heiligabend die Messe erleben. Und das habe ich gemacht einmal. Die kleine Kapelle, die kleine Kirche Santa Maria delle Carceri ist sehr klein und deswegen können nicht so viele Leute reinkommen. Wir sind draußen geblieben, es war alles so still und die Natur atmete mit. Es war dunkel, feucht, kalt. Und es war so ein magischer Moment.
Und eine Eiche spielt dort auch eine Rolle, wenn man der Legende glauben darf.
Ja, man sagt, dass auf den Asten dieser Eiche zwitscherten die Vögelchen, mit denen San Francesco gesprochen hat.
Ehe Sie uns weiter erzählen und auch auf Ihren, das darf ich schon verraten, auf Ihren Großvater, der aus Neapel stammt, zu sprechen kommen. Sie haben uns ein Lied mitgebracht, Voglio una casa. Warum dieses?
Ja, Voglio una casa bedeutet, ich möchte ein Haus. Es muss schön sein, voller Licht, wie ein Stern, voller Sonne und Glück, voller Menschen und Musik, praktisch wie wir heute hier.
Voglio una casa, la voglio bella, piena di luce come una stella, piena di sole. E sopra te spunti la luna, piena di riso, piena di pianto, casa ti sogno tanto. Dini din di, 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 voglio una casa per tanta gente, la voglio solida ed accogliente, robusta e calda. Vera, per farci musica mattina e sera e la poesia abbia il suo letto, voglio abitare e sotto quel tetto. Dini din di, 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 voglio ogni casa che sia abitata e più nessuno.
Christiana Coletti mit anderen Kolleginnen und Kollegen bei mir im Studio. Gerade haben wir schon russische Töne gehört, jetzt sind wir bei den italienischen. Gleich werden wir das alles auch ein wenig zusammen zu mixen versuchen. Da gibt es noch was, was Sie mir deuten, was Sie unbedingt noch anbringen möchten in Bezug auf die Einsiedelei, über die wir gerade gesprochen haben.
Ja, ich wollte andeuten darauf, dass der heilige Franziskus ist in Anführungsstrichen schuld, dass wir heute Weihnachtskrippen bauen. Also der Geschichte nach hat er die erste Weihnachtskrippe gebaut. gebaut. Das war damals, er hat einfach in der Einsiedelei in Greccio, in Latium, an einer Futterkrippe mit Ochse und Esel zum ersten Mal dann die Kommunion gefeiert. Und das ist der Anfang der Tradition.
Und die Tradition der Weihnachtskrippe, des Weihnachtskrippenbauens, wird ja in Neapel, das ist die Stadt Ihres Großvaters, sehr groß geschrieben. Wir haben darüber auch schon mal im Sonntagsspaziergang berichtet. Da gibt es eine ganze Krippenstraße.
Ja, genau. Da Via San Gregorio Armeno. Das ist eine sehr lebendige Krippenstraße mit sehr vielen Werkstätten, in denen Krippenfiguren, Krippenszenerien realisiert werden. Und vor den Läden werden sie alle ausgestellt. Und das sind, man kann wunderbare Krippenfiguren sehen von bestimmten, also Handwerker, Bauern, Schäfer und Bäcker, bis zu Figuren aus dem realen Leben, wie Politiker, Salvini, Di Maio, Conte.
Ja, die stehen da alle.
Oder Fußballspieler, Maradona darf nicht fehlen, dann Cristiano Ronaldo und so. Und ich habe gerade erfahren, dass man sogar personalisierte Krippenfiguren herstellen lassen kann. Wenn man ein Foto von sich oder von Freunden schickt, dann bekommt man eine Krippenfigur.
Haben Sie schon eine?
Noch nicht, aber das ist mein Ziel.
Das ist auf jeden Fall Zeit. Bei Ihnen in Italien ist es ja so, dass den Kindern die Geschenke nicht dieser Babbo Natale, der Weihnachtsmann bringt, sondern...
Ja, Gesù Bambino, das Christkind, also zumindest mal bei uns zu Hause damals. Und nicht am 24., sondern am 25. Und das war damals so, dass wir am Heiligabend, meine Schwester und ich, schlafen gegangen sind. Wir hatten nur die Weihnachtskrippe gebaut, noch gab es noch bei uns keinen Weihnachtsbaum. Und in der Nacht konnten wir nicht sofort einschlafen, weil wir wussten, in der Nacht kommt das Jesus, das Christkind. Und wir waren so aufgeregt. Und einmal meine Schwester behauptete sogar, ja, ich habe ein Löckchen vom Christkind gesehen. Sie war total sicher. Am Vormittag früh, in der Früh, vielleicht gegen 6 Uhr, sind wir immer aufgestanden, sehr früh, und ins Wohnzimmer gelaufen. Und da war der Weihnachtsbaum dekoriert, voller Geschenke. Und es glänzte und leuchtete mit vielen Farben. Und das war ein Wunder für uns. Das hatte alles das Christkind in der Nacht für uns gebracht. Und dieses Gefühl habe ich bis heute nicht vergessen.
Ja, können Sie denn als erwachsene Frau noch dieses Gefühl, Advent ist ja die Wartezeit, dieses Gefühl zu warten und sich auch zu wundern über das, was dann passiert in der Heiligen Nacht, konnten Sie das bewahren?
Ja, natürlich. Ich glaube, dieses Gefühl dann bleibt im Leben auch in anderen Gelegenheiten. Man hat dieses Warten, das Prickelnde, die Vorfreude, und dann kommt das Moment, wo alles in Erfüllung geht vielleicht. Aber daran zu glauben, dass Wunder geschehen können, ist schon ein gutes Stück.
Sie haben uns Musik mitgebracht, und das ist in neapolitanischer Sprache?
Ja, der Titel ist Tu Creato und bedeutet diese Schöpfung. Und es geht um Weihnachten und um Geburt. Von Jesus, um Kinder, um Leben und Tod. Und das ist eine Reflexion über das Leben praktisch. Und es ist gesungen von einem fantastischen neapolitanischen Sänger, Vincenzo Capezzuto, der fast eine Engelstimme hat. Wunderschön.
Und so heißt es auch im Text, ich darf das in der deutschen Übersetzung vorlesen: Nur ich allein weiß, was geschah, als der Engel geflogen kam. Eine Stimme sagte immer wieder, verliere keine Zeit mehr, versuche glücklich zu sein. Und die Vögel singen, und sie singen nur, wenn ein Gedanke heilig ist.
O sach, io solamente, che la caccio passato quando l'angelo è volato. Che la caccio passato quando l'angelo è volato. Quando l'angelo è volato, caggio passata. Una voce mo ripete, non perdere più tempo, circa essere felice. Non perdere più tempo, circa essere felice. Circa essere felice, non c'è sta tempo. Quando stanno pensieri.
quando è santo lo pensiero, quando è santo lo pensiero, canta l'augello. A bocca è come rosa, quando parla d'amore te ne spini in te parole, quando parla d'amore te ne spini in te parole, te ne spini in te parola, si dice amore. A vita è come a morte, stanno vicine case, non si può appiccicare, stanno vicine case, non si può appiccicare, non si può appiccicare, sono una cosa. E tu figlia Maria, tu non sei manco nata, già sei stata condannata, tu non sei manco nata, già sei stata condannata, già sei stata condannata.
Musik aus Italien, in diesem Falle aus Neapel. Christiana Coletti möchte unbedingt noch etwas von einem schlafenden Schäfer erzählen.
Ja, was darf in einer neapolitanischen Krippe, Weihnachtskrippe nie fehlen? Benino, der schlafende Schäfer. Und es ist ein Schäfer, der schläft eben und träumt. Und träumend macht er die Krippe lebendig. Und es ist, als ob ohne ihn, ohne seinen Traum, könnte die Krippe nicht existieren. Und das finde ich ein so sehr poetischer Gedanke.
Sehr schön. Und er ist auch überall zu finden, dann als Figur.
Natürlich.
In jedem Fall muss der mit dabei sein. Christiana Coletti bleibt auch bis zum Ende der Sendung, genauso wie Valentina Smekalina. Übrigens, beide sind Historikerinnen, fällt mir gerade auf. Beide.
Nein, ich bin Germanistin.
Ja, Kunstjournalistin, Germanistin, sowas. Und Historikerin,
ja,
ist. Genau. Sie haben studiert in Moskau?
Moskau Lomonossow Universität.
Und Sie?
Perugia Università degli Studi.
Also, weitere Verbindungen können wir fast gar nicht schaffen. Und was erst gleich noch alles kommt, und Griechenland und Nigeria. Aber jetzt gehen wir zunächst in den Sommer nach Namibia. Und ich frage erst mal, ob Jana Maria Backhaus in Windhoek uns hört.
Genau, hallo, ich bin da.
Das ist ja schön, dass wir Sie hören, Jana Maria Backhaus. Wie ich schon gerade sagte, in Namibia, wir wollten eine Leitung aufbauen zu NBC, National Broadcasting Corporation. Und da habe ich gelernt, ein deutschsprachiger Radiosender ist das, der für Namibia Programme macht. Sie sind jetzt aufs Telefon ausgewichen, was nicht schlimm ist. Sie sind 29 Jahre alt, Deutsche. Sie leben mit Mann und Töchterchen dort eben in Windhoek. Moderatorin sind Sie und Schauspielerin, und kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, engagieren sich als Klinik-Clown. Gibt es bei uns in Deutschland auch. Mhm. Was machen Sie da? Sagen wir es gleich.
Genau, also ich habe eigentlich das aus Deutschland mitgebracht, weil ich bin in Deutschland Schauspielerin und Klinikclown gewesen, bin dann übers Radio, übers Deutsche, wie Sie schon gesagt haben, hier gelandet in Windhoek und geblieben, der Liebe wegen, für Land und Mann. Und ich habe dann mich entschieden, dass die Klinikclownerie tatsächlich in Namibia noch viel mehr Bedeutung haben würde als in Deutschland, weil hier einfach so viel mehr Bedürftigkeit auch ist. Also wir spielen hier auch in Waisenhäusern, nicht nur im Krankenhaus, haben ein bisschen die Idee von Clowns ohne Grenzen adaptiert, also machen auch ein bisschen Educational Theater, also Theater oft mit, ja, Theaterstücke mit einer Botschaft. Und jetzt zu Weihnachten hatten wir eine wunderschöne Weihnachtsaktion, wo wir auch ein paar Weihnachtslieder eingebaut haben, Tänze und den Kindern Geschenke gemacht haben.
Lassen Sie uns auf Weihnachten im Engeren zu sprechen kommen. Wie halten das die dort lebenden Deutschen, wie Sie, mit den Traditionen? Haben Sie die bewahrt, aus Deutschland mitgebracht?
Ja, also das ist ja oft so, wenn eine kleine Gruppe aus der Welt sich irgendwo anders niederlässt, dann hängen die ja noch viel, viel doller an ihren Traditionen fest. Und für mich ist es oft ein bisschen schwierig, hier überhaupt in Weihnachtsstimmung zu kommen. Ich finde auch, es fehlt diese Dunkelheit, es fehlt die Kälte einfach. Und die Deutschen hier, die halten aber sogar an den original deutschen Liedtexten fest. Also es wird von Leise rieselt der Schnee gesungen und Plätzchen gebacken bei 35 Grad. Es gibt Weihnachtsmärkte. Ja, und
was machen Sie denn mit den Adventskalendern?
Ja, das kommt drauf an. Also ich habe eine ganz clevere Lösung. Ich habe mir so eine kleine Wichteltür gebaut für meine Tochter, wo ich dann jeden Tag aus dem Kühlschrank was in einen kleinen Wichtelkorb reinlege, weil sonst würde das schmelzen.
Haben Sie die Weihnachtsgans auch importiert nach Namibia?
Nee. Die meisten Leute essen hier dann Oryx-Antilope oder Springbok am Heiligabend. Und am ersten Weihnachtstag, da gibt es ganz oft traditionell ein Seafood Poiki. Also das ist so ein Topf, den man am Strand aufbaut und frisch gefangener Fisch und Langusten werden damit Weißwein und ganz viel Sahne drinne zubereitet. Und das isst man dann am Strand, weil traditionell verbringen die meisten Deutschen das Weihnachtsfest an der Küste, wo es ein bisschen kühler ist am Atlantik. Und der erste Weihnachtstag ist dann ein Familienstrandtag.
Mhm. Jetzt hatten Sie mir vorher auch schon gesagt, es leben ja zahlreiche ethnische Gruppen eben dort in Namibia. Mhm. Wir könnten jetzt noch lange darüber reden, was die gemeinsam oder nicht gemeinsam haben. Gehen wir kurz mal zu den Ovaherero. Offenbar ist es so, dass die Kinder der Ovaherero am ersten Weihnachtstag schon vor Sonnenaufgang aufstehen. Warum?
Ja, das Weihnachtsfest steht bei den Ovaherero generell im Zeichen der Kinder. Und am 24. gibt es erstmal ein kreatives Theaterstück, was sich die Erwachsenen dann angucken, das die Kinder sich ausgedacht haben. Und morgens versammeln sich alle am 25. vor Sonnenaufgang, um der Legende nach einem Kind zuzuschauen, das in der Sonne spielt. Also auch da wieder das Bild des Kindes findet sich dort wieder.
Ihre kleine Tochter, die ja deutsch ist und namibisch, wie nimmt die das auf? Wie alt ist sie überhaupt, die Kleine?
2,5 erst. Also ja, genau. Wir versuchen hier und da schon so ein paar kleine mystische Weihnachtsbräuche einzubauen, wie den Wichtel, der in der Nacht kommt und das in den Korb legt. Aber sonst ist das, ja, es ist nicht ganz so, ich finde, es ist nicht ganz so zauberhaft wie in Deutschland mit vielen Lichtern, weil es einfach so hell ist. Es sind Sommerferien hier. Also genau.
Jana-Marie Backhaus, vielen Dank, dass wir Sie anrufen durften und dass Sie uns ein wenig erzählt haben, eine kleine Kostprobe sozusagen gegeben haben vom namibischen Weihnachten. Glühwein? Nö, ne?
nee, Sangria und kaltes Bier.
Ja, danke. Wir wünschen Ihnen allen, wir können das ja nochmal in der Landessprache eventuell machen. Sie wissen ja, wir sitzen hier in einer großen internationalen Runde zusammen. Wir wünschen Ihnen mal frohe Weihnachten auf Russisch.
Счастливого Рождества.
Auf Italienisch.
Buon Natale.
Auf Griechisch.
Καλά Χριστούγεννα.
Auf Polnisch.
Wesołych Świąt.
Und dann noch Nigerianisch. Hat er das noch drauf, dann sagen Sie es in Deutsch.
Williams. Happy Christmas.
Wir haben noch Gelegenheit, danke Frau Backhaus, Grüße nach Namibia. Wir haben noch Gelegenheit, etwas zu hören, was Sie eigentlich 3 Minuten lang genießen müssten. Troika. Es fängt ganz sanft an. Worum, Valentina, geht es in diesem Stück?
Es ist ein Stück aus den musikalischen Illustrationen zur Alexander Puschkins Novelle Schneesturm. Und hier merken wir, wie ein Pferdeschlitten langsam uns annähert. Und dann wird der Sturm und der Schneegestöber heftiger und heftiger. Und dann plötzlich verschwindet auch dieser Pferdeschlitten in der Schneeweite. Und nur die Schneeflocken bleiben.
Tanzen noch. Sehen Sie, Christiana Coletti, es kommen wir langsam zum Schneesturm in Russland. Bleiben Sie alle schön bei mir, 10 Minuten Nachrichten, dann geht es weiter mit unserem Weihnachtsspaziergang weltweit.
Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Weihnachtsbräuche und Traditionen, Weihnachtsgefühle und Winter Orte, einen Jahresendspaziergang mit internationalen Gästen, die die Freude uns gemacht haben, heute für Sie hier in unserem Studio in Köln zu sein. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Andrea Stopp ist am Mikrofon. Polen und Griechenland, soweit hat das mein Hirn noch mitbekommen können, waren auch in unseren Nachrichten vorhanden. Wir werden gleich aus und über Polen hören und auch aus und über Griechenland und wie es sich dort verhält mit dieser Zeit, in der wir leben, der Adventszeit und der bevorstehenden Weihnachtszeit und der Jahreswende. Wir hatten gerade etwas aus berufenem russischen Mund zu Puschkins Novelle gehört. Valentina Smekalina, worum handelt es sich?
In dieser Novelle, die Schneesturm heißt, handelt es sich um zwei liebende Herzen, die einander in dem heftigen russischen Schneesturm verloren zu haben glaubten. Aber gerade der Sturm hat zu ihrem Glück beigetragen. Und jetzt dürfen wir Musik zu dieser Happy-End-Geschichte hören, ein Walzer von Georgi Sviridow, dem sowjetischen Komponisten des 20. Jahrhunderts, hören.
Und damit nochmal willkommen zum Sonntagsspaziergang. Thank you. Ja, da tendierten wir hier im Studio schon dazu, die Sitze zu verlassen, denn das ist eine beschwingte Musik auf jeden Fall. Valentina Smekalina, diese weihnachtlichen Novellen, von denen Sie uns gesprochen haben, uns erscheint es so, als seien die geprägt von diesen strengen Wintern, die es ja bei Ihnen in Russland, die gang und gäbe sind.
Naja, bei uns liegt in der Regel 5 bis 6 Monate im Jahr Schnee. Daher ist es auch nicht erstaunlich, dass diese literarische Gattung bei uns Boden gefasst hat.
Nun ist ja aber nicht alles so heiter und beschwingt und schwungvoll wie das, was wir gerade gehört haben. Gibt ja auch ernste Aspekte.
Ja, genau. Obwohl die meisten dieser Weihnachtsgeschichten, Weihnachtserzählungen sind voll Zauber und spielen sich in der vorweihnachtlichen Zeit ab und haben ein Happy End. Es gibt aber auch traurigere Geschichten, wie zum Beispiel diese von Dostojewski, dem berühmten russischen Schriftsteller vom 19. Jahrhundert. Und diese kleine Erzählung von ihm heißt Der Junge beim Herrn Jesus zur Weihnachtszeit. Es wird erzählt, wie ein Waisenkind, das gerade seine Mutter verloren hat, in der Kälte friert und er schaut in die beleuchteten Fenster, wo es prächtig geschmückte Weihnachtsbäume stehen und andere kleine Kinder glücklich mit ihren Eltern das Fest feiern dürfen. Und das kleine Waisenkind träumt davon, wie Jesus ihn unterm Tannenbaum einlädt.
Und das ist zu einer Oper geformt worden von Dostojewski und auch aus dieser Oper haben Sie uns ein Musikbeispiel mitgebracht.
Ja, genau. Der sowjetische Komponist Wladimir Rybakov hat dazu eine Oper geschrieben und einen Walzer daraus dürfen wir jetzt hören.
Den hören wir jetzt und ich erkläre Ihnen, meine Damen und Herren, nochmal, dass sich der Sonntagsspaziergang heute ein wenig anders, aber hoffentlich eben adventlich und weihnachtlich anhört. Ich habe Gäste einladen dürfen aus Italien, aus Griechenland, aus Polen, aus Russland, wie Sie gerade gehört haben. Wir kommen noch zu Nigeria, wenn es klappte, zum Iran noch dazu. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Lehnen Sie sich zurück. Wir hören den Walzer aus der russischen Oper Tannenbaum. Da atme ich schon durch, aber dann kommt noch der letzte Klang, zart, sentimental und rührend. Ich bin aber auch noch ein bisschen beim Schneesturmwalzer, den wir gerade vorher gehört haben, Valentina Smekalina. Haben Sie das selber mal erlebt, wie wir uns das eigentlich nur in Zeichnungen und Gemälden vorstellen können, mit einem Pferdeschlitten durch die russische Winterlandschaft zu fahren?
Durch den Schneesturm mit dem Schlitten bin ich schon gefahren. Nicht aber einen Pferdenschlitten, sondern einen Kinderschlitten von einem kleinen Berg, wo ich zu Hause bin. Da habe ich Erinnerungen aus meiner Kindheit, wo wirklich in einen Schneesturm Kinder ganz locker und ruhig auf diesen Berg geklettert sind und dann runtergefahren, mehrmals 2-3 Stunden und dann zurück nach Hause mit gefrorenen Nasen und festen Handschuhen voller Schnee gegangen sind. Das war auch ganz normal.
Dieser Berg oder Hügel, befindet er sich in Moskau?
In der Nähe von Moskau, ein kleiner Hügel, der speziell ausgegraben war.
Wir gehen weiter nach Griechenland. Marianti Milona, herzlich willkommen. Sie sind aus Thessaloniki extra für die Sendung gekommen. Vielen Dank für die Mühe. Rasch noch mal ein wenig deutsches Weihnachten tanken, könnte man ja auch sagen.
Unbedingt, obwohl ich Ihnen sagen muss, Herr Stopp, dass wir in Thessaloniki, wenn wir über deutsche Weihnachten nachdenken, wir haben ja dort die deutsche Schule und wir haben auch das Goethe-Institut und bei denen findet immer tatsächlich auch noch dieser typische Weihnachtsmarkt statt. Den gibt es sonst halt klassisch in Griechenland gar nicht. Aber wer Lust darauf hat, mal einen Weihnachtsmarkt annähernd so von der Stimmung zu erleben wie in Deutschland, der kann das dort machen.
Also sollte es uns mal dorthin verschneien, dann wissen wir, dass wir die Gefühle dort kennenlernen können. Diese Weihnachtszeit, in der wir ja gerade uns befinden, die gliedert sich bei Ihnen ja in 3 Abschnitte.
Ja, und das ist wirklich das Erstaunliche, weil wenn man von der griechischen Weihnacht überhaupt nichts kennt und in die Städte kommt, ja, dann ist man völlig überrascht. Das klingt dann und wirkt so amerikanisch. Also dann blinkt und blinzelt es überall von allen Balkonen, von allen Geschäften. Und dann gibt es Weihnachtsmänner, die die Wände hochkraxeln oder zurück und im Flugzeug sitzen und Ähnliches. Und interessanterweise haben wir aber eben dann auch parallel zu diesem absolut modernen Flair eben noch das klassische traditionelle Weihnachtsfest, das mit, wie könnte es bei den orthodoxen Griechen auch anders sein, natürlich auch mit der Fastenzeit beginnt und die geht ja eigentlich auch schon los Mitte November und staffelt sich dann so bis eben am 25. Und das geht dann sehr religiös zu. Da gibt es eben verschiedene Rituale und verschiedene Lieder, die man eben dazu hört. Und wir haben tatsächlich, das ist dreigeteilt. Wir haben einmal das klassische Weihnachten, das findet am 25. und 26. Dezember statt. Dann geht es weiter zum 1. Januar. Und der 1. Januar, das ist dann nicht so wie hier, das ist einfach nur so ist, dass ein neues Jahr beginnt, sondern da wird das Fest des heiligen Nikolaus gefeiert. Ja? Mhm. Also der eben von weit her kommt und sozusagen allen die frohe Botschaft mitbringt und das neue Jahr einleitet. Und dann gibt es den 6. Januar. Und das ist eben ursprünglich und das älteste Weihnachtsfest, weil heute sagt man ja hier im Westen und bei den Katholiken, das ist das Fest der heiligen drei Könige. Aber bei uns ist es ja klassisch noch das Fest der Epiphanie. Und dazu kann ich gleich auch noch mal ein bisschen was erzählen, weil das fand ich spannend auch für mich, das herauszufinden, dass das eigentlich die heiligen drei Könige, dass das eigentlich erst eine Erfindung ist vom frühen Mittelalter. Das gab es zu Beginn der Christenheit ja noch gar nicht.
Ja, also ich sehe schon, hier ist auch Gesprächsbedarf. Ja. Sie reden ja, Marianti Milona, vom orthodoxen Weihnachtsfest und da treffen Sie sich ja mit den Russinnen und Russen.
Genau, wir feiern auch den Dreikönigsfest.
Ja, da gibt es also Parallelen, ganz stark natürlich. Die griechisch-orthodoxe Kirche ist sehr eng mit der russisch-orthodoxen auch verknüpft.
Man muss schon mal die Stimme von Nikolas hören. Es ist unser Abgesandter aus Polen heute, wenn ich das so sagen darf. Bitte.
Ja, da nicke ich nur. Also das Fest der drei heiligen Könige ist auch in Polen ein wichtiges Fest und wird genauso gefeiert. Also da sehe ich Ähnlichkeiten hier.
In Italien feiert man das auch. Allerdings es kommen nicht die drei heilige Könige, sondern eine Hexe, La Befana, und bringt Süßigkeit. Ja,
so ist das bei Ihnen. Kalander, was sind Kalander, Marianne?
Kalander, das sind eben diese Glückwünsche und diese Lieder, die in Versform von Groß und Klein vorgetragen werden, meistens von den Kindern, die eben an den Haustüren dann zum jeweiligen Fest, also Weihnachten, Neujahr und eben dann zum 6. Januar, zum Heiligen Fest, an die Türe klopfen und alles Gute wünschen. Und das endet auch meistens immer mit dem Spruch Ketuchronu. Und Ketuchronu bedeutet wie und im neuen Jahr wieder mal. Also bis zum nächsten Jahr.
So. Alles Gute bis zum nächsten Jahr. Wir hören eine Kalander Weihnachten. Später dann, wenn wir Zeit haben, auch noch die dann zum 6. Januar. Erstmal die weihnachtliche Kalander. Marianne Milona, erklären Sie uns, worum geht es in dieser Kalender?
Das ist das längste Kalender übrigens, das Weihnachtskalender. Und da geht es tatsächlich, da wird die gesamte Bibelgeschichte von Jesus' Geburt erklärt. Hm. Wie die Eltern nach Bethlehem kommen, wie sie dort in die Krippe, also in diese Hütte kommen, dass Christuskind geboren wird, wie die heiligen drei Könige erscheinen und so weiter. Hm. Und ja, und wenn Sie möchten, können wir ja auch noch mal was zu dem Neujahrskalender sagen. Da geht's natürlich um was ganz anderes. Da geht's eben um den heiligen Nikolaus, der diesen Weg zurücklegt von der Osttürkei, wo er ja ursprünglich herstammt, und sozusagen zum Westen kommt und eben auch alle Glückwünsche und Segen bringt aus dem Osten. Ja, da geht's um einen ganz anderen Text.
Ausgestattet mit diesem Hintergrundwissen von Ihnen hören wir uns genau dieses an. Ja, gerade auch schon in puncto Russland gehören. Natürlich singen die Kinder, das sind ja auch noch relativ junge hier, ne?
Ja, es sind immer erstmal die Kinder und natürlich können die Erwachsenen das irgendwann dann auch auswendig und sowas vergisst man nicht. Das sind Verse, die man sozusagen, wie die Kollegin aus Italien eben auch erklärt hat, das ist dann im Blut und das singt man immer.
Aber wie ist das bei Ihnen in Griechenland mit den Bräuchen? Sind die auch im Blut? Denn es gibt ja dort offenbar welche, die wir gar nicht neuzeitlich irgendwie so zurechnen können, sondern die aus weit entfernten Zeiten stammen.
Und das ist das Spannende, dass eben aus der Antike eben Bräuche mit hinübergeschwappt sind und sich mit dem Christentum verbunden haben. Und wie könnte das anders sein in Griechenland, im Land der Mythen? Also das Allerwichtigste, was man eigentlich über Griechenland und das mythische Weihnachten wissen muss, sind eben die Kalikansari. Haben Sie schon mal was von denen gehört?
Mm-mm.
Kalikansari, also es gibt verschiedene Auslegungen, wie das Wort übersetzt wird. Also es sind eigentlich die Geister, die eben Unruhe stiften in der Natur. Und es gibt 18 von ihnen und die kommen tatsächlich in diesen 12 Tagen zwischen Weihnachten und dem 6. Januar, wo die Weihnachtszeit beendet wird. Und sie kommen aus der Unterwelt, wo es dunkel ist, und sie bringen Unruhe. Also es heißt immer, macht bloß eure Türen zu, lasst bloß keine Krümel auf den Boden fallen, wenn ihr nicht wollt, dass sie zu euch in das Haus, also die bösen Geister reinkommen, dann müssen die Hausfrauen eben immer dafür sorgen, dass das Feuer brennt, weil sie hüten sich eben vor sehr viel Feuer.
Und die scheinen mir ja Verwandte oder Cousins in Island zu haben. Da gibt's auch diese.
Ja, ich dachte auch ehrlich gesagt auch an die Trolls in Norwegen.
Ja.
Also das hat ganz starke Ähnlichkeiten. Und das sind ganz hässliche Wesen. Also die haben entweder Hinkebeine oder eine lange Nase und haben so Gesichter mit langen Ohren und so wie Füchse und Wölfe sehen sie aus. Und der eine ist völlig, der ist nicht zu bändigen. Der andere wirbelt herum, der ist so dünn wie eine Macaroni, heißt es, und der kann sich so schnell rumwirbeln, dass er durch das Schlüsselloch sich hindurchwinden kann, um dann doch in das Haus zu kommen und für Unruhe zu sorgen, und man hütet sich vor ihnen. Also sie bringen einfach den bösen Geist, und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir dann zum Epiphanie kommen, also zum 6. Januar kommen, weil sie erscheinen immer in dieser Zeit, wo das Gewässer ungeweiht ist, also ungetauft ist. Und im klassischen Griechenland, also in der orthodoxen Zeit, ist es ja so, dass zum Fest der Epiphanie wird ja die Geburt von, die Taufe von Christus sozusagen zelebriert. Und da wird das Wasser getauft. Mhm. Deshalb gibt es an diesem Fest in Griechenland überall auf den Inseln und überall, wo es Meer gibt, kommt der Priester, und es gibt junge Leute, die tauchen ins Wasser und müssen dann das Kreuz, das der Priester ins Wasser wirft, herausholen, und dann ist das Wasser gesegnet und er eben dann auch geschützt für das Jahr. Also es ist ganz eng miteinander alles verbunden, und dann erst gehen die Kalikansari weg. Sonst wird man sie nämlich gar nicht los für den Rest des Jahres. Also ganz wichtig, dass wir dann zum 6. Januar kommen.
Gut, dass wir es wissen. Auch in Griechenland ist es ja so, dass das Weihnachtsfest verbunden ist mit kulinarischen genüssen. Ja, in welcher
absolut.
Weise?
Absolut. Aber ich komme jetzt gar nicht dazu, alles andere zu erzählen, Herr Stopp, weil es gibt ja, was die
Mythen anbetrifft, nächstes Jahr noch mal wiederkommen.
Ganz viele andere Geschichten. Sie bremsen mich jetzt gerade.
Aber gut, noch.
Es gibt also den Neujahrskuchen. Und der Neujahrskuchen ist natürlich der heilige Basilius, also der heilige Nikolauskuchen. Der wird zum Neujahr eben geschnitten. Und es gibt eine Münze, die in diesem Kuchen ist. Und man beginnt eben mit dem ersten Schnitt, die gehört dem heiligen Nikolaus. Dann geht es rüber zum Christus. Das nächste Stück gehört Christus. Das andere geht aufs Haus und auf die, also auf das, was man besitzt. Und dann geht es zum Vater, zur Mutter, zu den Kindern und so weiter. Und wer dann die Münze in seinem Stück bekommt, der hat eben ganz besonders viel Glück im kommenden Jahr.
Interessant. Christiana Coletti, Griechenland ist ja Ihr Nachbarland. Sie brauchen ja rasch nur mal über die Adria rüber zu paddeln. Sind Sie da, wissen Sie viel voneinander, das italienische Weihnachten, das griechische Weihnachten, oder sind das eher so undurchlässige Geschichten?
Ja, eigentlich, es gibt schon große Unterschiede, aber natürlich in Süditalien, vor allem wo griechische Einsiedlungen gab, natürlich sind die Riten und die Traditionen sehr ähnlich. Also.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir wissen voneinander, aber es ist bei Italien muss man immer vom katholischen Weihnachten sprechen. Das ist noch viel näher an Deutschland und an dem Westen, als es bei uns der Fall ist, weil wir sind da ganz klassisch noch, gehören traditionell diesem ostöstlichen christlichen Glauben, dem wir dann eben auch folgen.
Aber eben in dieser Sprach- und Kulturinsel gibt es tatsächlich orthodoxen Kirchen, irgendwo in Italien und dort im Süditalien. Und das finde ich genau deswegen so eine Ausnahme.
Ja, deshalb lieben wir uns auch so sehr, ne? Die Italiener und die Griechen.
So, die beiden sitzen auch nebeneinander, Marianti Milona und Christiana Coletti. Und wir gehen ein bisschen schräg nach links rüber. Jetzt kriege ich eine Schwierigkeit. Also bis Williams komme ich noch. Das ist der Vorname Williams. Und dann Oikomni Davids Amoso. In etwa richtig?
Fast. Also ich sag's mal, Williams Oikomi David Samoso bedeutet, also Williams bedeutet the defender of faith und Oikomi bedeutet auf Deutsch der Honig hat mich berührt, und dann kommt halt David Samoso, mein Nachname.
Das sind Namen, da treibt es uns ja geradezu den Neid in die Adern. Wie poetisch das ist, und poetisch werden Sie uns gleich auch tatsächlich live und direkt hier im Studio etwas vortragen und singen. 25 Jahre alt, Student, Musiker, in Nigeria geboren, dort aufgewachsen, mit 9 dann nach Deutschland gekommen. Die Eltern sind beide Pastoren.
Richtig.
In Köln, in einer Freikirche hier. Das bedeutet, bei Ihnen spielt Kirche und Weihnachten eine überragende Rolle.
Ja, also Kirche, ich bin ja da regelrecht reingeboren, also dadurch, dass meine Eltern Pastoren sind, und Weihnachten ist bei uns wie ein großes Fest. Also ihr müsst euch das so vorstellen, dass alle wir traditionelle Kleidung anhaben, alle Familien passen sich ihrer Kleidung an. Es ist sehr bunt, also bevor die Kirche zum Beispiel anfängt, man kommt in die Kirche rein, also es ist einfach ein Gebäude, also jetzt nicht wie hier in Deutschland sich das vorzustellen, man geht in eine große Kirche und man kommt da hoch und da gibt's, es ist bombastisch, sondern es ist einfach ein Raum, so wie eine Halle, und da gibt's viele, viele Tische und Stühle, und da gibt's eine große Bühne. Und dann gibt's einfach, dieser Raum wird bepflückt mit viel Dekoration, das gibt's ein Schlagzeug auf der Bühne, Gitarre, Bass, Piano, und ja, jede Familie hat ihren eigenen Stil, würde ich sagen. Also bei uns war es halt so, dass es meistens so grün-weiß war. Also natürlich, also die nigerianische Flagge ist grün-weiß. Aber dann gibt es andere Familien, die haben einen roten Stich gehabt. Dann hat vielleicht der Vater rot-schwarz und die Mutter dann eine andere Farbe, was auch rot drin ist, und die Kinder dann auch.
Das heißt, sie sind nicht wie bei uns hier in Deutschland dezent gewandet, sondern da knallen die Farben raus.
Ja, das ist der Moment, wo alle Leute zusammenkommen und sich mega freuen. Natürlich trifft man sich so oder so sonntags, aber an diesem Tag, an dem 25., wir feiern am 25. Unser Weihnachten, und das ist einfach ein Moment, wo alle Leute nochmal zusammenkommen.
Aber es hört sich sehr laut an, wenn Sie sagen Schlagzeug und so weiter alles.
Ja, klar. Also es ist eine Party. Also klar, jeden Sonntag gibt es natürlich, aber es ist einfach ein Fest, also wo laut gebetet wird. Es wird auch laut gebetet und viel Musik gemacht wird. Und daher gibt es auch die Inspiration auch für mich. Ich bin ja Musiker und Student. Mhm. Aber natürlich, also von außen, als ich noch klein war, war es sehr gruselig, muss ich sagen. Also du kommst in so ein Gebäude rein und alle Leute sind laut, super laut, super laute Musik und Leute beten laut. Aber wenn du heranwächst und verstehst, was da tatsächlich gesprochen wird, was tatsächlich abgeht, dann wirst du auch ein Teil davon.
Und ja, alle beten laut, das können wir uns schwer vorstellen, weil bei uns ja doch sehr reglementiert ist. Da geht es ein bisschen mehr durcheinander, es ist also viel mehr Leben letzten Endes drin.
Ich würde es so sagen, also ich war jetzt in Deutschland zweimal in einer Kirche, also jetzt an Weihnachten am 24. auch. Das ist natürlich sehr schön, also durchaus. Ich muss halt nur sagen, ich konnte nicht wirklich viel damit anfangen, weil mir diese Freude und die Party gefehlt hat und das Bunte. Aber natürlich muss man sagen, mit der Zeit, also ich bin mit 18 bin ich ausgezogen und lebe halt dann hier jetzt in Köln, habe ich mich davon ein bisschen distanziert. Also von der Kirche, von dem Glauben, weil mir das irgendwann zu viel wurde natürlich. Ne? Und
fast schon Stress.
Richtig, ja. Es ist tatsächlich so, dass an diesem 25. alle Leute natürlich zusammenkommen und man freut sich, aber für mich als Pastorenkind und in Nigeria oder auch hier in Deutschland war Weihnachten eher die Zeit, war das Schönste, wo alles vorbei war und wir als Familie nochmal zusammengekommen sind und natürlich, es wird oft gebetet und man hält sich an den Händen. Und man betet nochmal in Ruhe.
Also dann, wenn man zu Hause ist,
richtig,
wenn man wieder nach Hause
richtig.
Kommt.
Richtig, das ist für mich eigentlich, also für viele andere vielleicht ist das nicht zu vergleichen, aber für mich ist diese Ruhe und diese Gelassenheit und nochmal so den Stress nochmal so
runterzufahren.
Genau, runterzufahren und mit der Familie Hand in Hand nochmal zu beten. Das ist eigentlich das, was immer so geblieben ist.
Was ist das große Thema bei Ihnen, wenn Sie beten? Schauen Sie nach vorne, schauen Sie zurück. Worum geht es Ihnen bei diesem Beten? Was ist die Grundstimmung dann?
Also ich werde gleich einen Song singen, das heißt Bemilosi, bedeutet so viel wie bring mich dorthin. Also in dem Text wird es darum gehen, o Herr, bring mich dorthin, bring mich zu einem größeren Ort, was ich gar nicht greifen kann, in einem größeren Ort, als es hier ist. Aber natürlich geht es bei uns im Weihnachten sehr viel, oder auch wie ich jetzt aufgewachsen bin, sehr viel um Dankbarkeit. Mhm. Dankbarkeit dafür, dass du deinen Sohn hier auf die Herde gebracht hast und damit quasi unsere Sünden heilst. Mhm. Und bei uns zu Hause, an Weihnachten, aber auch generell geht es sehr viel darum, um Dankbarkeit auszustrahlen.
Williams, darf ich Sie bitten, und meine Damen und Herren, halten Sie sich fest, weil es wird ein bisschen knistern. Er muss den Platz wechseln, damit wir seine Gesangsstimme und sein Instrument, eine kleine Gitarre, auch gut hören. Er wird uns jetzt also in der Sprache Yoruba, haben wir auch mitbekommen, Nigeria teilt sich in verschiedene Stämme auf. Die Yoruba sind einer davon, Igbo und Hausa die anderen. Er singt jetzt in Yoruba, hebe mich hoch, Herr, dorthin, wo es größer ist. Oh, mein Herr, bitte gebe mich weit nach oben. Du kannst alles tun. Das hat er jetzt extra für uns vorbereitet. Und er wird es Ihnen hoffentlich zur Freude, den Hörerinnen und Hörern im Sonntagsspaziergang jetzt für uns bringen, wenn er seinen Stuhl eingerichtet hat. Los geht's.
Meine Güte, das hast du, ich muss nochmal sagen, das hast du wundervoll gesagt. Vielen, vielen Dank für die Einleitung.
Dafür kann ich nicht singen.
Oluwa wa gbe mi soke, Oluwa jo wa gbe mi soke, ki le o le se, ki le o le se, Oluwa jo wa gbe mi soke. Oluwato wa gbe mi soke, gbe mi lo si, gbe mi lo si, Ibizoga, Ibizoga, Oluwajo, wa gbe mi soke, Oluwajo, wa gbe mi soke, ki le le se Olorun mi. Lele Olorun mi Oluwajo wa gbe mi soke Oluwajo wa gbe mi soke.
Ja, wir stellen uns vor, dass, da bin ich mir sicher, viele Hörerinnen und Hörer des Sonntagsspaziergangs Ihnen, Williams, ebenso applaudieren. Vielen Dank für diesen Einblick in Ihre Seele, in die Art und Weise, wie Sie Weihnachten feiern. Und ich habe Klarheit gewonnen, was das mit Ihrer Identität zu tun hat, nämlich genau das, also auch in Text und in Musik zu kleiden, wie man sich selber fühlt.
Ja, richtig. Also es ist, ich würde immer sagen, ich bin ein sehr emotionaler Mensch und das kommt nicht von irgendwoher. Und das hat mich auf jeden Fall mega geprägt und dafür bin ich auf jeden Fall dankbar. Es ist natürlich so, dass die Kirche und der Glaube immer eine große Rolle gespielt hat. Jetzt lang, also ich habe mich, wie eingangs gesagt, ein bisschen davon entfernt. Jetzt langsam merke ich, wie das doch, und deswegen ist es ein lustiger Zufall, weil vor 2 Wochen habe ich mich intensiv damit beschäftigt und dann kam halt die Verbindung hierhin und die Einladung auch. Und deswegen fand ich das so krass, was für ein Zufall es gibt, dass ich mich anfange, ein bisschen wieder mit dem Glauben zu beschäftigen und plötzlich dann diese Einladung bekomme. Und ja, mal gucken, wo die Reise hingeht. Aber ich bin zuversichtlich, dass natürlich Glaube immer eine Rolle spielen wird. Aber ich finde die Philosophie eher interessanter dahinter. Mhm. Und auch natürlich auch repräsentativ für meine Yoruba-Freunde und für die Leute, die aus Nigeria sind, ist es sehr wichtig, eine Identität natürlich anzunehmen, seine Identität tatsächlich für sich anzunehmen und zu sagen, natürlich, ich bin ein Nigerianer, aber ich bin auch ein Deutscher und diese 2 Gebräuche oder diese 2 Identitäten, die prägen mich sehr und dafür bin ich auf jeden Fall sehr dankbar.
Danke, dass Sie uns davon erzählt haben und Ihre Musik kam nicht von der CD, sondern sie kam hier live sitzend aus dem Studio 1 in Köln. Und diejenige, die Sie sozusagen auch in diese Sendung hier mit hineinempfohlen hat, ist Susan Zahre, die hat das ja alles organisiert. Bei ihr habe ich eine Schwierigkeit, zum Thema Weihnachten zu kommen, denn sie ist Iranerin, wie sie auf der anderen Seite auch Deutsche ist. Im Iran gibt es natürlich das Weihnachtsfest nicht, obwohl es gibt eine kleine christliche Minderheit im Iran.
Das gibt es auch, ja.
Ja, die feiern dann natürlich Weihnachten nach unserem Muster. Aber sie haben etwas zu bieten, was bei uns unterschwellig manchmal dabei ist, nämlich sie feiern die Wintersonnenwende.
Genau, es gibt ein Fest, das recht ähnlich vom Zeitraum auch zu unserem Weihnachtsfest ist. Und zwar genau 3 Tage vor dem 24.12., am 21. Dezember, da feiern wir so eine Art Wintersonnenwende. Das Fest nennt sich Shabiyal-Dor und das heißt, wir feiern die längste Nacht des Jahres. Und das ist rein vom Bild ein sehr schönes Fest, weil man sich vorstellt, ab diesem Zeitpunkt, und es ist ja auch so, werden die Tage dann nochmal kürzer. Und das hat sowas von Hoffnung und etwas von Dunkelheit und auch von Licht. Und das erinnert mich auch an unser Weihnachtsfest.
Mhm. Wie schön, dass Sie uns auch davon, wenn gleich hier heute in dieser Sendung nur kurz erzählen können, wie wir gerade so die deutsche und die nigerianische Ader im selben Körper, so ist es bei Ihnen eben das deutsche und das iranische und schön ist dann eben auch zu hören, wo es Verbindungen gibt. Susan Zahre, neben Ihnen sitzt Nicolas Antewicz, wenn ich es richtig ausspreche, der kommt aus Polen, stimmt es so in etwa?
Antohewicz, ja, schwieriger Nachname.
Antohewicz. So, jetzt kriege ich das mal. Nicolas. Antohewicz, 29 Jahre alt, Ihre Eltern sind aus Polen, ich glaube 1988 ausgewandert. Sie selbst sind im Saarland, also in Deutschland zur Welt gekommen, haben dann 10 Jahre in Breslau gelebt, in Germanistik promoviert. Sie unterrichten Deutsch als Fremdsprache in Berlin, pendeln also auch zwischen Berlin und Breslau hin und her. Auch Musiker, produziert elektronische Musik.
Ja, so ist es.
Das alles machen Sie gleichzeitig, dieses polnische Weihnachten, über das Sie uns ein bisschen erzählen möchten. Zunächst aber, Sie haben uns ein Lied vorgeschlagen, das sieht so irgendwie nach meinem Display-Schriften hier so aus, so Englisch. Ding Dong heißt das. Was ist das für ein Lied?
Ja, zu Deutsch Ding Dong. das ist eher jetzt ein untypisches Lied, weil es ein bisschen weltlicher einhergeht. Viele polnischen Lieder zur Weihnachtszeit sind auch traditionell christlich und haben auch dementsprechend die Thematik. Dieses Lied kommt von Kaya, das ist mittlerweile eine polnische Musiker-Ikone. Und in diesem Lied geht es darum, dass jemand an unsere Tür klopft oder klingelt, Ding Dong. Und die Person, die da steht, weckt in uns das innere Kind und muntert uns dazu auf, die Weihnachtszeit zu genießen, den hektischen Alltag mal kurz zu vergessen und einfach uns nur zu erfreuen mit unseren Nachbarn und unseren Geliebten.
Zamieszanie, skąd taki ruch dziś za oknem jest? Przecież świat wczoraj jakby spał. Trochę to jak bajka, czyż nie, nie nabierzesz się? Przecież jesteś duży. Ding dong.
Ja, es wundert mich ja überhaupt nicht, diese Vielfalt, die wir auch hier merken in der Stimmung, auch in der Musik und in der Verschiedenartigkeit dessen allen, was mit Weihnachten zu tun hat. Hier gerade polnische Klänge. Nicolas Antohewicz.
Perfekt.
Ja. Sie zwischen diesen beiden Kulturen leben, Deutsch und Polnisch oder in beiden, die Aufrechterhaltung dieser polnischen Traditionen. Schaffen Sie das hier in Deutschland?
Ja, das ist interessant, weil ich fühle mich hier gerade mit Williams sehr verbunden. Denn als mich ihre Einladung, als ich die bekommen habe, war ich gerade dabei, so ein bisschen herauszufinden, welche Traditionen ich mitnehmen möchte und welche ich vielleicht aussortieren möchte dieses Jahr. Denn das ist das erste Mal, dass ich meine Eltern zu mir einlade und somit auch zum ersten Mal Weihnachten selbst organisiere. Und plötzlich habe ich die Verantwortung gespürt. Weihnachten beziehungsweise Heiligabend ist eine gut geölte Maschine in Polen, natürlich katholisch-christlich geprägt. Und das beginnt schon damit, dass zwei Tage vorher gekocht wird. Und am 24., also an Vigilia, von dem lateinischen Wort Vigilare, also das Wachen, warten wir alle, bis das Jesuskind geboren wird. Und es beginnt mit dem ersten Stern im Himmel, wenn dieser erscheint, trifft sich die Familie am Tisch, die Freundefamilie, und es wird die Oblate gebrochen. Damals hat man das mit einem Brot gemacht und wir sagen uns alle alles Gute, wir wünschen uns alles Gute und dann setzen wir uns und dann beginnt das Essen.
Und das dauert?
Das Essen dauert bis zum zweiten Weihnachtstag und es gibt 12 Gerichte, die am Tisch unbedingt da sein müssen. Der König auf dem Tisch ist der Karpfen. Und hier gibt es auch Ähnlichkeiten mit der norddeutschen Kultur, wo auch der Karpfen auf dem Tisch landet. Und was ich sehr spannend finde, ist, dass die Karpfenschuppen werden unter der Tischdecke versteckt, beziehungsweise unter der Serviette. die dann Wohlstand für das nächste Jahr bringen sollen. Was auch unter der Tischdecke ist, ist Heu. Heu erinnert an die Umstände, die Bedingungen, unter denen Jesus geboren wurde. Also wir sollen auch an die Armut denken. Also irgendwo muss die Balance hier gehalten werden. Und traurigerweise denke ich, dass ich mich von den Karpfen verabschieden muss, weil wir ein vegetarischer, veganer Haushalt sind. Ich mit meinem Partner und
ist das nicht ein bisschen viel für die polnische Seele ihrer Eltern, dass sie dann zum veganen Weihnachtsessen in einem queeren Haushalt geladen werden?
Jein. Also sie verstehen natürlich auch, warum ich mich vegan ernähre, weil es auch gesundheitliche Gründe hat. Letzten Endes geht es auch darum, zusammenzukommen. Also ich merke auch, die Listen, die ich jetzt erstelle, die ganzen Gerichte, die ich selber kochen möchte. Meine Mutter bringt natürlich auch was mit. Ich habe gar nicht die Bedingungen in meiner Küche, das alles zu kochen. Ich merke, dass allein das mir Freude bereitet. Und wenn ich dann sehe, dass meine geliebten Menschen um mich herum da sind und ich ihnen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kann, das ist eigentlich der Gewinn.
Wobei man auch dazu noch erwähnen muss, dass ihre Eltern inzwischen wieder in Breslau leben.
Ja.
Und die jetzt praktisch wieder nach Deutschland zu Besuch eben dann zu ihnen kommen. Welche Rolle spielt denn die Kirche? Wir haben hier immer das Bild, ja, Weihnachten, Polen sowieso bedeutet Kirche, mindestens ebenso lange, wie das Weihnachtsessen dauert.
Ja, genau. Am Heiligabend, wenn wir dann alle satt sind und die Bäuche groß sind, begibt man sich traditionell in die Kirche, in das Hirtenspiel, Pasterka auf Polnisch. Traditionell ist es auch um 12 Uhr, um Mitternacht, und dann feiert man die Geburt Jesu, dann beginnt eigentlich die nigerianische Party. Und das hat bei uns in der Familie keinen großen Stellenwert mehr. Wir haben uns da auch ein bisschen distanziert von den kirchlichen Bräuchen. Auch deswegen, weil Kirche in Polen zunehmend politisiert wird und eine zu große Bedeutung hat im demokratischen System.
So zieht man sich dann auf die Familie zurück und lebt dort die Bräuche, die sie für wert und wichtig halten.
Es wird neu definiert, auf jeden Fall.
Nikolas, wir könnten ewig noch plaudern. Sie müssen uns aber noch Ihr zweites Lied, was Sie uns sozusagen geschenkt haben, kurz erklären. Das ist ein polnisches Lied zur Weihnachtszeit mit einem religiösen Textinhalt, was wir jetzt hören. Es heißt in der deutschen Übersetzung Heute in Bethlehem.
Genau, Dzisiaj w Betlejem ist so ein typisches, traditionelles Lied, eine Kolenda. Hirten, Maria, Josef, Kühe, die heiligen drei Könige kommen zusammen und wundern sich über dieses Kind, das da gerade zur Welt gekommen ist, von der Jungfrau Maria.
Vielen Dank, dass Sie uns erzählt und berichtet haben, Nikolas Antojewicz. Es ist gerade noch Zeit, dass sich jeder noch vielleicht mit einem Weihnachtswunsch verabschieden kann. Unser Sonntagsspaziergang geht für heute zu Ende. Valentina Smikalina macht den Anfang.
Радости и счастья, Freude und Glück zu Weihnachten.
Vielen Dank in die Russische Föderation in Italien.
Tanti cari auguri di buon Natale e felice anno nuovo.
Und von dort nach Griechenland.
Chronia polla ke kali chronia ke igia se olus tous anthropous.
Haben wir perfekt verstanden. Nochmal Polen.
Życzę wam wesołych świąt Bożego Narodzenia.
Und in Englisch oder in einer der drei Landessprachen,
English,
Williams?
I wish you a happy Christmas and a new year.
Und Susan Zare?
Yalda Mubarak für alle, die das Fest Yalda feiern, und fröhliche Weihnachten allen da draußen und hier.
Danke Ihnen, dass Sie zugehört haben, meine Damen und Herren. Der nächste Sonntagsspaziergang am nächsten Sonntag. Andreas Stopp sagt auf Wiedersehen.